sie ist eine ganz zierliche Engländerin, eine der wichtigsten Stimmen weltweit für diese enge Verbindung von Mensch und Natur. Dann war sie sehr heiser und ich wollte sie interviewen und ich bot ihr so einen Lutschbonbon an und sie lachte mich erstmal aus und sagte, ich habe was Besseres, hatte so eine kleine Flasche dabei und nahm Schluck und sagte, was ist das denn so? Und ich dachte, ein Honig-Elixier oder was ist das, aber Whisky. Und dachte, ja, das hilft am besten. Und ich dachte, weißt du, dann triffst du dein Idol und sie bricht erstmal das Eis mit einem Schluck Whisky.
Der Moderator, Buchautor, Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckhard von Hirschhausen, schwer beeindruckt von der weltberühmten Schimpansenforscherin Jane Goodall. Nicht nur wegen ihres Whisky-Fläschchens. Nein, die Britin stellte ihm auch eine Frage, die ihn richtig aus der Bahn geworfen und gleichzeitig auch motiviert hat. Welche Frage das war, hören wir hier gleich. Ich habe mit Eckhard von Hirschhausen aber auch über Pinguin-Momente gesprochen, über das große Herz seiner Mutter oder über die segensreiche Wirkung von Tischtennis. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Eckhard von Hirschhausen.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Eckhard, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ja.
Große Freude. Wir treffen uns hier in Stuttgart und gar nicht weit ist es bis Tübingen. Und wenn ich es richtig weiß, haben sich deine Eltern an der Uni Tübingen kennengelernt. Ist das eine richtige Recherche oder liege ich daneben?
Wahnsinn, hier wird zack investigativ recherchiert. Ja, ich verdanke dem Ländle meine Existenz.
Ja.
Und sogar meine Großeltern habe ich ganz oft besucht in Ludwigsburg, also ein paar S-Bahn-Stationen von da, wo wir jetzt sitzen. Und deswegen fühle ich mich auch hier mal ein Stück heimatlich.
Ja, ich habe diese Spur jetzt nicht weiter verfolgen können, weil sie dann auch recht schnell versandet. Aber deine Eltern kamen beide aus dem Baltikum oder nur dein Vater?
Nee, beide. Und haben sich dann, kamen als Kinder eben nach Umsiedlung und Flucht nach mein Vater ins Allgäu, meine Mutter dann hier nach Korntal und Jagsthausen und später Ludwigsburg und haben sich dann beim Studieren kennengelernt. Und deswegen habe ich, auch wenn man das im Radio sowieso nicht sieht, aber auch sonst nicht, habe ich einen unsichtbaren Migrationshintergrund. Meine beiden Eltern sind nicht in Deutschland geboren.
Ja, und du hast mal was sehr, sehr Schönes über deine Mutter gesagt. Du hast gesagt, sie hatte ein offenes Haus und ein offenes Herz oder vielleicht sogar umgekehrt. Erst das offene Herz und dann ein offenes Haus. Für wen stand euer Haus denn offen? Wer war da bei euch dann mit am Esstisch oder in eurem Haushalt?
Es gibt so einen schönen Satz von Kierkegaard, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und meine Mutter hatte dann oft so versteckte seelsorgerische Aufträge. Beispielsweise ein Kinderpärchen, wo die Mutter an Brustkrebs gestorben war. Und der hatte sie dann, weil es eine Freundin von ihr war, versprochen, dass sie so ein bisschen nach den Kindern guckt. Und die saßen oft bei uns dann am Mittagstisch und wir fanden das irgendwie alles normal. Und erst später, viele Jahre später, habe ich verstanden, was das sozusagen auch bedeutet hat. Und das finde ich einen ganz, ganz großen, tollen Zug an ihr, dass sie das ohne viel Aufhebens immer sozusagen mitgelebt hat, dass man, wenn man die Möglichkeiten hatte, auch andere teilhaben lässt. Und das ist lustig, weil ich bin ja auch heute hier in Stuttgart, weil ich mit Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, heute Abend hier auf der Bühne stehen darf. Und tatsächlich kam einmal eine von diesen beiden nach der Show auf mich zu. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie die aussieht. Wirklich 40 Jahre später und sagte, ich wollte das nochmal sagen. Ich war damals bei euch Mittagessen.
Ist ja rührend.
Ja, ist schön.
Deine Eltern haben, und dann verlassen wir auch wieder euren Wohnraum, möchte da nicht indiskret sein, aber deine Eltern haben ihr Schlafzimmer aufgegeben, um euch vier Kindern jedem ein Zimmer zu ermöglichen. Das ist sehr, sehr selbstlos. Wie hast du es damals empfunden? War das für euch normal? Und habt ihr gemerkt auch, wie sehr sie sich da für euch auch einsetzen und auch so zurücknehmen?
Das rechne ich Ihnen bis heute sehr hoch an, weil wir sind in relativ bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Mein Vater war dann Akademiker an der TU und meine Mutter hat sich erstmal um die Kinder gekümmert, hatte auch Lehramt studiert. Und diese Idee, dass man da in einer 4,5-Zimmer-Wohnung zu sechs wohnen kann, die ging halt nur auf, wenn sie sich da ziemlich zurückgenommen haben. Und später, dann, als mein ältester Bruder ausgezogen war, dann hatten sie auch ein eigenes Schlafzimmer. Aber all die Jahre wohnte über uns eine Frau auf exakt dem gleichen, das ist ein sozialer Wohnungsbau, sozusagen mehrere Wohnungen übereinander. Und über uns wohnte eine einzelne Frau auf der gleichen Fläche. Und
das, alleine.
Ja, alleine. Was ja auch Teil der Wohnungsmisere in Deutschland erklärt, weil wäre sie umgezogen, hätte sie nie wieder so eine günstige Miete gehabt. Und deswegen appelliere ich sehr, wir hatten jetzt auch nach Beginn des Ukraine-Krieges dann eine Familie von Geflüchteten ein Jahr lang bei uns wohnen. Wenn man Möglichkeiten hat, Wohnraum zu teilen, wir haben eigentlich genug Beton vergossen in Deutschland. Wir gehen nur damit nicht so sinnvoll um. Und deswegen finde ich die Idee, dass man auch Städte kompakt macht und dann ins Grüne zur Erholung fährt, sinnvoller als alles weiter zu betonieren. Siehe Ahrtal, ist das auch ökologisch keine gute Idee.
Ja. Du hast gesagt, du bist jetzt gerade unterwegs mit Mensch Erde. Das Buch kam raus 2021, 22?
Ja, ungefähr.
Ungefähr
ja.
So. Sehr lohnenswert, vor allem als Hörbuch. Ich gönne es mir gerade als Hörbuch, weil man dich dann auch im Ohr hat. Und auch, ich finde, an vielen Stellen hört, was dir das Ganze bedeutet und wie viel Herzblut da auch drin steckt. Und ich glaube, begonnen hat das Ganze unter anderem mit deinem ganz persönlichen Ich Eckart, du Jane Moment. Ja. Kann man das so sagen?
Ja. Aber du musst dazu sagen, dass ich nicht Tarzan war in der Geschichte, sondern ich habe tatsächlich Jane Goodall getroffen, die als Schimpansenforscherin in ihren 20er Jahren wirklich unbegleitet nach Tansania in den Regenwald ging, um Menschenaffen, Schimpansen, unsere nächsten Verwandten besser kennenzulernen. Und die war immer auf meiner Bucketlist. Ich meine, du hast diesen Promi-Talk, du hast darfst ja aussuchen, mit wem du sprechen darfst. Und das ist ja ein Riesenprivileg für uns Journalisten. Sie war immer auf der Liste, wo ich dachte, wenn du die irgendwann mal triffst. John Cleese habe ich mal getroffen und Jane Goodall war auch immer auf meiner Liste. Und dann gab es den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf und da kriegte sie einen Ehrenpreis. Und da habe ich alles stehen und liegen lassen, um sie zu treffen. Und sie ist eine ganz zierliche Engländerin, eine der wichtigsten Stimmen weltweit für diese enge Verbindung von Mensch und Natur. Und dann war sie sehr heiser und ich wollte sie interviewen. Ich bot ihr so ein Lutschbonbon an und sie lachte mich erstmal aus und sagte, ich habe was Besseres. Hatte so eine kleine Flasche dabei. Und nahm einen Schluck und sagt, was ist das denn so? Ich dachte, irgendwie ein Honig-Elixier oder was ist das? Aber Whisky. Und dachte, ja, das hilft am besten. Und ich dachte, weißt du, du triffst da dein Idol und sie bricht erstmal das Eis mit einem Schluck Whisky. Und sofort hatten wir einen guten Draht und dann drehte sie mitten in dem Gespräch sozusagen die Rollen um und stellte mir die Frage, die dann tatsächlich mein Leben ziemlich durcheinander geworfen hat. Nämlich sagte so, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das war so ein Moment, wo ich echt geschluckt habe und geschwiegen habe und gedachte, verdammt, ja, das ist die wichtigste Frage, der wir uns eigentlich im 21. Jahrhundert stellen müssen. Wenn wir so verdammt schlau sind, wieso kriegen wir es nicht besser hin, obwohl wir ja es besser wüssten.
Ja.
Und das ist jetzt 6-7 Jahre her und seitdem habe ich meine Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen gegründet. Ich habe das Buch geschrieben, habe jetzt das Buch Der Pinguin, der fliegen lernte, auch mit dieser Idee, wie können wir über die Liebe zur Natur uns um Menschen wieder wachküssen für die Themen, die unsere Lebensgrundlagen angehen. Und so gesehen war dieser Begegnungsmoment mit Jane wirklich einer dieser Wendepunkte, die du auch in dem Moment merkst, dass da kannst du jetzt nicht mehr dich dümmer stellen, als du bist.
Ja, ja. Fällt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass du dann deine großen Shows beendet hast oder zumindest die Taktzahl erstmal runtergefahren und jetzt dann eher eben mit kleineren Abenden auf der Bühne zum Glück noch zu sehen bist, weil viele haben gesagt, was, der geht nicht mehr auf die Bühne. Das wäre natürlich ein herber Verlust, aber man kriegt dich noch, nur eben jetzt quasi themengebunden eher. Weil du gesagt hast, das hat dein Leben so verändert, man kann sich dann nicht mehr dümmer stellen. Ein ganz entscheidender Satz in deinem Buch ist, wir müssen nicht die Natur retten und auch nicht das Klima oder die Erde, sondern wir müssen uns selbst retten. Und wenn wir damit nicht bald anfangen, dann ist es vielleicht zu spät. Dieser gedankliche Turn, dass wir uns retten, der ist wichtig und kommt der dir manchmal zu kurz?
Total. Also ich bin ja im Herzen immer Arzt geblieben, auch bei den verschiedenen Dingen, die ich dann gemacht habe. Und Gesundheit beginnt nicht mit einem MRT oder einer Tablette oder einer Operation, sondern mit der Luft, die wir atmen. Gesundheit beginnt mit dem Wasser, was wir trinken können, mit den Pflanzen, die wir essen, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und das ist Fakt. Das ist weder grün noch öko, noch links, noch rechts, noch sonst irgendwas, sondern das ist einfach die Basis unseres Lebens. Und alle fünf Grundlagen sind akut in Gefahr, mussten nur einen Tag Nachrichten gucken. Nichts davon wird von alleine besser, wenn wir uns nicht drum kümmern, und nichts davon regelt irgendein Markt. Mhm. Und das ist eben auch so traurig, dass in der ganzen Medizin gibt's ja kein Geschäftsmodell für das Verhindern von Katastrophen. Wir verdienen im Krankenhaus, wenn man Leute erst dick macht und ihnen dann den Herzkatheter schiebt. Aber wenn man Kinder davon fernhält, mit dem Rauchen anzufangen, hast du für deren Lebenserwartung viel mehr gemacht, als jeder, der Herzen transplantiert. Applaus kriegen aber die großen Eingriffe. Ja. Mhm. Und das hat mich ja schon immer bewogen, sagen, mein medizinisches Wissen zu verbinden mit sozusagen Kommunikation. Und deswegen ist dieser Schwenk Richtung planetare Gesundheit oder One Health, wie man das international nennt, nämlich, dass unsere menschliche Gesundheit ganz eng zusammenhängt mit unseren Lebensgrundlagen, von den Viren, die in den Wildtieren schlummern, von der Art und Weise, wie wir in Deutschland auch nicht nur Extremwetterereignisse im Ahrtal haben, sondern auch massive Hitzeprobleme in den Städten. Ja, wir haben über 8000 Hitzetote jedes Jahr in Deutschland. Darüber redet keiner. Ja, und deswegen gingen wir auch in den vergangenen Monaten diese absolute Verengung des Wahlkampfs so auf den Zeiger, weil ich dachte, wir haben in Deutschland eine Menge Möglichkeiten auch zu gestalten. Wir haben das Paris-Abkommen unterzeichnet, wir haben Naturschutz zugesagt im Montreal-Abkommen, wir haben tolle Grundrechte, super Verfassung, wir haben zugesagt SDGs, also Agenda 2030, auch was für den Fortschritt in der Welt zu tun, weil wir immer noch ein reiches Land sind. Und das sind alles Dinge, die stehen nicht zur Wahl. Ja. Und so versuche ich eben auch mit meiner öffentlichen Stimme immer wieder zu sagen, ey, wir haben gerade eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase und weniger als 10 Jahre Zeit. Lass uns mal über die Prioritäten nachdenken.
Das fand ich so ein bisschen traurig, während ich das Buch jetzt gehört habe. Also wie gesagt, ist jetzt vielleicht 5 Jahre, ist es alt. Und da ist ganz viel Optimismus noch drin und ganz viel Energie spüre ich da zumindest. Und jetzt sind wir 5 Jahre später und dieser Wahlkampf, der zurückliegt, hat diese Themen komplett ignoriert. Mhm. Wir sprechen jetzt gerade über unglaubliche Summen, die freigemacht werden sollen für Infrastruktur, für Wehrhaftigkeit. Sicher alles wichtige Themen, aber auch da ist jetzt die planetare Gesundheit, wie du es nennst, spielt keine Rolle. Ja. Und nicht nur in der nationalen Politik, sondern international sowieso. Dir muss es doch total schlecht gehen gerade eigentlich.
Ja, das merke ich auch in ganz vielen von den Gesprächen. Also meine Arbeit ist zum einen natürlich öffentlich, aber ich gehe viel auf Kongresse. Ich spreche mit Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich sehe mich so als so ein Scharnier, als so ein Bindeglied zwischen auch Politik und Öffentlichkeit, zwischen Wissenschaftlern und zwischen Gesundheit und dann auch eben, ich war jetzt gerade mit der Stiftung auch in Ruanda, gucke, wo macht Entwicklungszusammenarbeit auch viel Sinn. Auch das kam völlig unter die Räder. Und wenn du merkst, wie die Menschen, die am härtesten getroffen sind, überhaupt nicht bei uns medial vorkommen und zweitens auch diese Idee, dass wir eigentlich viel zu wenig darüber reden, wo wir eigentlich hinwollen, wie viel, deswegen habe ich das Buch ja auch genannt, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, wir könnten beispielsweise Stuttgart, ich bin gerade mit dem Fahrrad hier vom Hauptbahnhof hier zum SWR geradelt, zum Glück durch ein Stück Grünanlage, wenn ich neben der Straße gefahren wäre, hätte ich eine Menge Dreck eingeatmet. Mhm. Und wenn wir über das Verbrenner aus philosophieren, das ist doch alles irgendwie nur sein Verbotswahn ist, will ich mir einmal gönnen zu sagen, das ist ein riesen Gesundheitsvorteil. Mhm. Also Reifenabrieb und Feinstaub von Autos ist eine große Quelle für Menschen mit Luftwegserkrankungen, Atemwegserkrankungen. Jedes Kind atmet genau auf der Höhe.
E-Autos haben natürlich auch den Reifen.
Ja, genau. Aber und deswegen brauchen wir auch eine funktionierende Bahn und Straßenbahn und Fahrrad. Und diese Aspekte kommen mir viel zu wenig auch in der Politik vor. Wenn wir über Windräder reden, da reden die Leute darüber, ob die hässlich sind oder nicht. Ich habe noch nie ein schönes Atomkraftwerk gesehen, auch keine schöne Kohlegrube. Ja? Also diese Vergleiche sind auch völlig aus der Kategorie. Oder Windräder sind gefährlich für die Vögel. Nein, sind sie nicht. Katzen sind gefährlich für Vögel. Und zwar millionenfach. Ja. Töten Hauskatzen, die rumstreuen Vögel. Und Windräder nicht. Also diese faktenbasierte, wissenschaftsorientierte Weltsicht, die gerät gerade ziemlich unter die Räder. Und das macht mich tatsächlich, wie du sagst, einerseits traurig und wütend, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass man mit so viel Bullshit und so viel Populismus überall durchkommt. Das hat auch viel mit Social Media zu tun, mit der Art und Weise, wie wir sozusagen nur noch in Sekunden entscheiden, ist das amüsant, ist das interessant, triggert mich das, regt mich das auf. Bestätigt das sozusagen meine vorgefassten Vorurteile? Und von mir existieren gerade auch so Fakes, wo ich Medikamente verkaufe.
Ja. Müssen wir kurz drüber sprechen, weil das ist wirklich ein ganz übles Ding. Man sieht dich, es sind so Filmchen, man sieht dich, ich weiß nicht, in irgendeiner Talkshow sitzen, war das die NDR-Talkshow oder so, und du sprichst also im ersten Zuhören wirklich mit deiner Stimme und sagst, so, wir haben ein super geiles Medikament gefunden gegen, was war es, Fettleibigkeit oder
Potenzmittel, Abnehmen, Herzkranzgefäße, genau. Alles. Ja.
Und Barbara Schöneberger antwortet dir dann und fragt so ganz brav, wie heißt das Medikament denn? Und dann sagt der vermeintliche Hirschhausen wieder, keine Ahnung.
Ja, das heißt Kaderi oder wie auch immer.
Ja.
Und Lukas Slim und so.
Ja. Deepfake, also wirklich sehr, sehr gefährlich. Echt, wenn man genau hinschaut und hört, merkt man schon, es ist drüber gelegt, es ist nicht lippensynchron, es klappt nicht ganz. Aber natürlich, so wie wir konsumieren, schnell mal drüber, könnte man wirklich meinen, Eckhard von Hirschhausen verkauft da irgendwelche seltsamen Medikamente. Wann hast du das erste Mal mitbekommen, dass du da missbraucht wirst?
Über meine Homepage kann man mich ja anmailen oder mein Büro. Und ich kriege jeden Tag wirklich zig Mails von verzweifelten Leuten, die darauf reingefallen sind. Sie haben das auch empfohlen, ich habe das bestellt. Und dann sage ich, nee, tut mir leid, Sie sind wirklich einem Betrug aufgesessen. Und dann schenke ich Ihnen immer einen Download-Link zu einem Hörbuch, damit Sie ein bisschen was zu lachen haben wieder. Aber diese Geschädigten davon sind eigentlich drei Gruppen. Das eine sind die Leute, die darauf reinfallen.
Ja.
Das zweite sind natürlich die Menschen, die da mit ihrem Gesicht missbraucht werden für Werbung, für entweder nutzloses oder gefährlichen Ramsch. Und die dritte Gruppe, die geschädigt sind wir alle, ja, als Gesellschaft. Weil Demokratie funktioniert nur mit sozusagen einem Grundvertrauen in Institutionen. Wenn ich gesehen habe, dass der das gesagt hat, hat er das auch gesagt. Ja. Und du siehst es mit russischen Fakes im Wahlkampf, sowohl in USA als auch in Rumänien, in Deutschland auch, siehst du diesen Einfluss von Plattformen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Plattformen gezwungen sind, diesen Scheiß zu löschen. Die erkennen das natürlich, aber die tun das nicht, weil sie mit jedem Klick sozusagen auch noch Geld verdienen. Das heißt, wir brauchen unbedingt wieder Sicherheit, dass genauso wie ein Geldschein nicht gefälscht werden darf, darf auch ein Gesicht und eine Stimme nicht gefälscht werden. Das muss man doch als Grundrecht zumindest in Europa durchsetzen. Wenn die Amis sich dann nicht mehr drum scheren, damit wollen wir gar nicht anfangen, aber wir haben doch in Europa ein paar Grundsätze, auf die wir auch aufpassen müssen.
Mhm.
Und da finde ich, auch müssen Öffentlich-Rechtliche wieder viel stärker sagen, den Wert, den sie auch für die Demokratie haben, nach vorne auch stolz auch nach außen tragen. Weil bevor wir was in die Tagesschau bringen, ist das recherchiert. Da sitzen Kolleginnen und Kollegen, auch hier beim SWR natürlich, die ihr Handwerk gelernt haben, die viel Zeit investieren, um rauszufiltern, kann ich dieser Quelle glauben oder nicht. Und wenn diese Grundüberzeugung nicht hochgehalten wird, dann verschwimmt sozusagen die Grenze zwischen Werbung und Nachricht und von, ist es jetzt wahr oder nicht? Und deswegen gehe ich da auch juristisch gegen vor. Und drei Warnhinweise für alle, die das jetzt hören. Wenn irgendwas zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr. Also wenn es ein Wundermittel gäbe, um alle Kalkreste aus ihren Blutgefäßen mit einem Zauber-Tablettenpackung wegzumachen, dann ist das Bullshit. Und wenn es das gäbe, dann käme es in der Tagesschau und nicht auf Social Media. Fragen Sie, wenn Sie sich selber nicht so gut auskennen, jemand, der vielleicht eine Generation jünger ist, der schon ein bisschen gewiefter ist das Fake oder nicht? Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, haben Sie von diesem Wundermittel gehört? Der Hirschhausen hat es angekündigt. Und dann merkt man schnell, also auf keinen Fall irgendwas bestellen. Und ich werde, kann ich wirklich schwören, ich mache gerne Werbung für meine Tour oder für meine Bücher oder für meine Stiftung, aber nie für irgendein Produkt. Das ist meine Ehre, da habe ich auch in der Vergangenheit auf viel Geld verzichtet und deswegen bin ich auch sauer, wenn andere Leute jetzt mein gutes Image nutzen, um damit Geld zu verdienen.
Und gut, dass wir darüber sprechen konnten, weil das war wirklich, ich weiß, dass es viele sehr, sehr irritiert hat und dass eben auch viele drauf reingefallen sind.
Ja, ich auch.
Und dann da
ist eben auch gut gemacht und das ist erst der Anfang von dieser Welle und das wird immer besser.
Genau, hochgefährlich. Jetzt haben wir gesprochen über deine Stiftungsarbeit für die globale Gesundheit oder planetare Gesundheit, um in deinen Worten zu sprechen. Mit dem Buch Der Pinguin, der fliegen lernte, gehst du eher auf die individuelle Ebene. Mhm. Also was kann ich persönlich machen, um vielleicht gerade in den Zeiten, die wir auch kurz skizziert haben gerade, die sind ja sehr bedrängend und sehr bedrückend, dass ich da vielleicht was tun kann für meine psychische Gesundheit oder auch für den Weg, den ich so gehe in meinem Leben. Der Pinguin, der sitzt quasi immer mit im Raum, wenn man mit Eckhart spricht. Der begleitet dich schon. Ich habe nochmal geguckt in unserem Pressearchiv. Dieser Pinguin begleitet dich, glaube ich, so seit 2005 oder ungefähr. Ja, ja. Also jetzt dann auch schon gute 20 Jahre. Ja. Wer ihm aber noch nicht begegnet ist, Eckharts Pinguin, der darf ihn heute gerne nochmal kennenlernen. Also. Was hat's damit auf sich?
Ja, also das Buch heißt jetzt Der Pinguin, der fliegen lernte, aber die Geschichte dazu ist mir zugeflogen, wenn man so will, vor über 20 Jahren, als ich engagiert war auf einem Kreuzfahrtschiff. Da war ich zu Beginn meiner Karriere. Ich war jung und brauchte das Geld.
Warst du Schiffsarzt oder
nee, Schiffskomedian? Als Entertainer war ich gebucht, nicht als Arzt. Okay. Ja. Und das war die Hölle aus mehreren Gründen. Ich sollte da irgendwie jeden Tag so ein Bordmagazin moderieren und sollte abends so lustig sein. Und die Leute saßen, du kennst das auch von Moderationen, so Veranstaltungen, saßen hinter so einer Tanzfläche irgendwo da hinten im Raum und du kriegst überhaupt keinen Draht. Und es war eine Hölle. Und ich merkte auch, dass mir die ganze Zeit übel war. Also Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Und dann endlich einen Tag in Norwegen an der Küste in den Zoobergen ging ich und sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen und dachte, was für ein armes Würstchen, was für eine Fehlkonstruktion. Der hat einen zu engen Frack an, der kann nicht richtig laufen, der hat keine Knie. Und ich dachte, ja, armes Würstchen. Ja. Und dann ging ich so eine Treppe runter und sah durch so eine Glasscheibe, das gibt's ja auch immer wieder in zoologischen Gärten, wo man dann durch eine Scheibe sozusagen in das Schwimmbecken gucken kann. Und mein kleiner Pinguin machte so ein paar unbeholfene Schritte an die Kante, machte den Sprung ins Kalte, schwamm an der Scheibe vorbei, schaute mich an und ich dachte, jetzt hat er Mitleid mit mir. Ja. Du hast ja sicher auch schon mal einen Pinguin im Wasser gesehen. Ja.
Höchst elegant.
Die sind so traumhaft, elegant, die sind so energieeffizient, die sind so schnell. Und das, was ihn am Land bremst, wird im Wasser sein. Seine Stärke, diese Form, diese Füße, mit denen er wackelt, werden plötzlich zu perfekten Rudern und so weiter. Und das war für mich so ein Moment, wo ich zwei Dinge verstand. Erstens, wie schnell ich Urteile fälle und wie ich damit total daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation erlebt habe. Und wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Und ich glaube, dass das eben in dieser Pinguin-Geschichte, die ist dann als YouTube wurde irgendwie ein viraler Hit mit Millionen Klicks und dann haben mir Leute ihre persönlichen Erlebnisse mit dieser Geschichte geschrieben. Mensch, danke, dass sie das hier geschrieben haben. Als ich das gehört habe, habe ich meinen Job gewechselt oder diese Beziehung beendet, die mir nicht gut getan hat oder mich dafür engagiert und meine Kräfte, meine Fähigkeiten im anderen Kontext und so. Und da merkte ich, irgendwas bewegt die Leute da drin und dann habe ich jetzt eben zum Teil mit persönlichen Geschichten von anderen Leuten, mit sagen 7 Schritten seinen eigenen Pinguin zu finden und auch mit tollen Fotos von Stefan Christmann, die man natürlich im Radio nicht sieht, aber wenn man das Buch durchblättert, wirklich für sich auch stehen. Ich habe von dem, der hat 2 Winter lang in der Antarktis Fotos gemacht über den ganzen Lebenszyklus von den Tieren und da habe ich nochmal so viel gelernt und aufgeschrieben und das ist jetzt Bestseller Nummer 1. Ich freue mich total.
Die Fotos sind wirklich toll, zum Beispiel wie die Pinguine sich zusammenscharen, also so eine sich zusammen aneinander drücken im Winter, um eben die Wärme zu tauschen und sich da zu wärmen. Und wie sie sich abwechseln auch. Ne? Die gehen dann, der in der Mitte, der sie aufgewärmt hat, geht dann nach außen und macht dann klaglos diesen Job, dass er dann halt außen steht, ein bisschen Wind abkriegt. Das ist wirklich beeindruckend. Das gefällt mir sehr gut.
Aber wenn du sagst, ja klaglos, das ist ja das Spannende. Die machen das, ohne dass ihnen das irgendwer sagen, als Anführer oder als Chefin sagt, was du zu tun hast. Und ich denke, Huddle nennt sich das. Und das die machen so eine Art Laola-Welle und ruckeln dann sozusagen immer im Gleichtakt dann noch ein bisschen näher, damit da keiner, das ist minus 40, 50, 60 Grad manchmal im Wind.
Ja.
Und ich denke manchmal, wir Deutschen, wir wären die schlechtesten Pinguine. Ja? Also wir würden sagen, ich war gestern schon vorne in der Gate, jetzt ist mal jemand anders dran und hier, neben dem möchte ich nicht stehen, der ist gar nicht von hier.
Heute ist Feiertag, heute kann ich eh nicht.
Ja, heute ist gerade schlecht.
Genau.
Wer hat die Kehrwoche? Also diese Frage, warum kriegen die irgendwie das hin, was wir auch tun sollten, nämlich in Krisenzeiten zusammenzustehen. Ja? Und deswegen glaube ich, die Pinguine, ich kenne eigentlich niemanden, der keine Pinguine mag. Ja. Also die rühren uns, die sind so immer komisch irgendwie. Mhm. Und deswegen ist das mein Lieblingstier. Ja.
Meine Tochter hat ein Praktikum gemacht hier in der Wilhelma, dem großen Tierpark, und hatte da den Pinguin auf dem Schoß.
Oh.
Und dieses Bild ist, ich hab die noch nie so glücklich gesehen.
Ja.
Also es ist einfach traumhaft. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, was die Geschichte für dich persönlich bedeutet hat. Also du siehst diesen Pinguin, merkst, man braucht sein Element, um wirklich ganz bei sich zu sein und um auch glänzen zu können. Und vorher warst du der Schiffsanimateur oder der, hast gemerkt, da bist du offensichtlich etwas unbeholfen gewatschelt und das hat nicht funktioniert. Das hieß, was hast du danach dann geändert? Danach dann das medizinische Kabarett, dass du gesagt hast, ich muss mein eigenes Element finden?
Ja, also ich habe ganz lange sozusagen versucht, mein Hobby, und dann, ich habe als Kind schon angefangen mit Zauberei und habe Witze gesammelt und habe dann so kleine Shows gemacht und so weiter. Es war immer sozusagen meine Freizeitbeschäftigung und dann habe ich immer geguckt, Medizin ist was ganz Seriöses, das darf keiner wissen.
Ja, muss getrennt bleiben,
genau. Und da gab es so zum Beispiel auch ein lustiges, mein erster Fernsehauftritt ist jetzt genau 30 Jahre her, war bei Jürgen von der Lippe bei Geld oder Liebe. Und da war ich noch Arzt im Praktikum und da war ich noch auf der Kinderstation in der Uni in Berlin. Und das war ein Sonntag, Live-Sendung. Und ich dachte, das kriegt keiner mit. Sonntagabend ging ich dann ins Fernsehen. Und an dieser Stelle auch der lieben Gruß an Jürgen von der Lippe, der wirklich ganz, ganz viel für die sozusagen Talentförderung immer gemacht hat, auch von jungen Comedians und so. Und Montag kam ich sozusagen so ein bisschen verdruckst wieder auf die Station und natürlich sagten alle Menschen, wir wussten ja gar nicht, was du da machst und so. Und das waren schon so die Übergänge und diese Pinguin-Geschichte hieß für mich eben auch zu sagen, ey, vielleicht gibt es etwas, was meine Talente miteinander verbindet und meine Leidenschaften. Ja. Und ich habe ja auch in der ARD jetzt Montag 2015 diese Doku-Schiene, da habe ich auch eine Geschichte über ADS veröffentlicht und habe ich auch gesagt, Menschen sind unterschiedlich. Ich bin eben ein kreativer Chaot.
Ja.
Ja, das ist im Krankenhaus ungünstig, wenn du Routine-Tätigkeiten hintereinander schnell erledigen sollst. Mhm. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text einfach beim Erzählen auf neue Ideen zu kommen. Und das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Also so gesehen habe ich jetzt eine Kombination, wo ich meine Stärken leben kann, wo meine Schwächen weniger ins Gewicht fallen. Und das ist, glaube ich, weil es eben eine echte und persönliche Geschichte ist, die mit meinem Leben viel zu tun hat, für viele Leute, die diese Pinguin-Geschichte lesen oder hören, so eine Erleichterung, dass sie merken, ach, es liegt ja nicht nur an mir. Ich sage dann immer, wenn du als Pinguin in der Wüste bist, liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht die wichtige Frage, wie bin ich hier hingekommen und sind meine Eltern schuld oder die Gene oder die Gesellschaft, sondern wie komme ich jetzt hier weg?
Ja.
Und das ist eben im Gegensatz zu diesen ganzen Psycho-Ratgebern, die es da gibt, die immer sagen, du musst noch tiefer in dir buddeln, du musst noch tiefer in deine Vergangenheit und musst dich noch mit deinem innersten Kind von vor 3 Generationen beschäftigen und so. Ich übertreibe. Natürlich ist Psychotherapie für viele Leute auch sehr, sehr sinnvoll und wichtig, aber zu sagen, Mensch, guck mal, ob du nicht auch einfach in der anderen Umgebung eine andere Seite von dir entwickeln kannst. Es muss ja nicht gleich der Beruf sein, es kann ja auch ein Ehrenamt sein, kann ein Engagement sein, kann ein Kontakt mit jemandem sein, wo ich eine andere Seite von mir lebe. Also
wichtiger Aspekt, weil ich meine, jetzt hattest du damals, du warst noch relativ frei, du warst jung und hattest 2 große Talente, eben die medizinisch-wissenschaftliche Seite und das Entertainment-Gen ist ja beides da, konntest du verbinden, hast da ein ganz neues Genre dann auch quasi entwickelt und warst sehr erfolgreich damit. Jetzt wir Normalen lesen das Buch und denken,
du als doch, Normaler.
Natürlich, also, natürlich, ich hoffe es.
Ich habe da auch noch ein paar Fragen.
Ja, gerne. Nein, aber ich denke dann, genau weil du gerade gesagt hast, man denkt natürlich zunächst an den Beruf, wenn man irgendwie leidet und morgens aufsteht und denkt so, oh nee, und nicht schon wieder und so. Und viele haben halt natürlich nicht den Spielraum zu sagen, ja, dann lasse ich es halt. Ja, dann bin ich, ab jetzt bin ich dann Generaldirektor. So geht's halt nicht. Das heißt, diese Veränderungen sind zum Teil sehr schwer umzusetzen. Jetzt hast du gerade aber gesagt, es muss gar nicht der Beruf immer sein, sondern es kann was, im Privaten kann man was ändern vielleicht. Oder Hobby, Engagement, soziale Mitarbeit oder Interaktion. Ja. Also du denkst auch an solche Dinge,
ja.
Um den Leuten jetzt auch nicht die Angst zu machen, dann sagt, oh, nur wenn ich jetzt hier große Veränderungen vollziehe, kann es was werden.
Weil, na klar, war ich in einer privilegierten Situation, aber wenn die Leute, also in dem Buch habe ich sozusagen 7 Schritte und eine Frage ist, die sich jeder, der auch heute hier an einem Sonntag das hört, sich vielleicht noch hin und her wälzt im Bett und denkt jetzt, heute gönne ich mir mal hier ein bisschen auszuschlafen. Diese eine Kernfrage ist doch, wofür stehe ich eigentlich morgens auf? Mhm. Ja, und wenn der Wecker klingelt, beginnen viele den Tag mit einem negativen Gefühl, nämlich Hass auf den Wecker. Mhm. Dieser doofe Wecker. Ohne kurz zu überlegen, welcher Vollidiot hat den denn gestellt. Ja. Und gibt es vielleicht einen guten Grund dafür. Und dieses Leben mit angezogener Handbremse, das kenne ich von mir, das kenne ich von vielen anderen, wo du denkst, warum mache ich das eigentlich? Ja, was ist am anderen Ende des Lebens, und das ist die zweite große Frage, wenn man sozusagen im Kopf in die Zukunft springt und von dort zurückschaut, wer möchte ich denn einmal gewesen sein? Also worauf möchte ich zurückschauen? Was würde mich erfüllen? Was macht mich stolz? Und was hat auch angesichts der Krisen, in denen wir gerade sind und angesichts der Bedrohung von uns als Ganzes, was hat denn wirklich Priorität? Und da ist doch auch offensichtlich, dass die meisten Menschen mehr bereuen, was sie nicht gemacht haben, als das, was sie getan haben. Mhm. Und wie viele Menschen auch am Ende ihres Lebens sagen, Mensch, ich habe mich nie getraut, zu dem und dem zu stehen oder das mal auszuprobieren und so. Und dafür ist die Pinguin-Geschichte halt ein Motivator. Und bisher hat mir auch noch keiner, ich habe dann bei pinguin@hirschhausen.com schreiben mir die Leute, ja. Es hat noch keiner geschrieben, was ist das für eine Scheißgeschichte? Sie haben mich sozusagen in Zugzwang gebracht, sondern jeder darf seinen eigenen inneren Pinguin folgen und Erfahrungen machen. Aber wenn man die Fotos von Stefan auch in dem Buch sieht, da ist auch ein sehr rührendes, wo so ein Pinguin-Küken einmal so richtig auf die Schnauze fällt. Und
also
die
darf
anderen
man, auch
man darf auch auf die Schnauze fallen und man darf auch wieder sich hinstellen.
Ja. Du bist ja auch einer, der jetzt immer wieder eigentlich so sein Element so ein bisschen gewechselt hat. Du hast vorher mal angesprochen, die Dokus jetzt, diese Montagabend-Dokus. Hochinteressante Themen. Vor kurzem Alkohol. Das hat Wellen geschlagen, sage ich.
Wahnsinn,
bei mir im Bekanntenkreis. Ich war eingeladen bei einem Nachbarn. Er macht die Flasche Wein auf und sagt so, der Hirschhausen sagt ja, ich darf das nicht mehr.
Das habe ich nie gehört.
Aber so kam es dann. Dann die Funktion. Der Hirschhausen sagt, ich darf das nicht mehr, aber ein Schlückchen gönnen wir uns jetzt dann.
Bitte.
So.
Ich habe nie gesagt. Ja.
Nee, aber war natürlich hochinteressant, was Alkohol anrichten kann und welche sozialen Sprengstoffe eigentlich halt auch bietet. Wie hast du die Arbeit an dieser Doku wahrgenommen, aber auch wie es dann interpretiert wurde? Eben sowas, ne?
Ja,
so, der Hirschhausen sagt, ich darf nicht mehr trinken.
Also ich habe ja 15 Jahre lang Samstagabendunterhaltung gemacht. Sagen wirklich große Shows, damit fragt auch mal die Maus und mit Hirschhausens Quiz des Menschen. Und da wurde ich nie groß drauf angesprochen, ja. Und jetzt mache ich seit mehreren Jahren diese Dokus, auch zusammen mit dem WDR und einer tollen Redaktion, einer tollen Produktionsfirma. Und das ist irre, was diese 45 Minuten zu einer tollen Sendezeit und dann auch in der Mediathek natürlich auch viel und bei YouTube abrufbar, was die an Gesprächsstoff liefern. Also was du gerade schilderst, ist für mich natürlich auch mal interessant. Du kennst es auch als Moderator. Du sendest irgendwie was raus und du kriegst dann nicht immer mit, was das dann bei anderen Leuten bewirkt. Und diese Alkohol-Doku hat, also neulich stand ich auch, ja, ich wenn sie hier neben mir stehen, da traue ich mich gar nicht. Ich habe viel gelernt da selber. Ich war hier in nicht weit von Stuttgart, in Mannheim in der Suchtklinik. Ich habe in Heidelberg auch studiert. Und die haben gesagt, in jeder Kultur gibt's Rausch, in jeder Kultur gibt's Ekstase. Karneval im Rheinland oder Oktoberfest und so. Also wir brauchen als Menschen offenbar so eine Art Ventil, um mal jemand anders zu sein, um mal abzuschalten und um ja auch eine andere Facette von uns zu leben. Auch siehe Pinguin-Geschichte. Aber Rausch ist immer gedacht als Ausnahme vom Alltag und nicht als Alltag. Ja? Und wenn jeder Tag sozusagen mit Promille einhergeht, dann ist das kein Grund zu feiern, sondern sich Hilfe zu holen. Mhm. Und das habe ich wirklich verstanden. Und dieses Leid, was wir auch durch Angehörige von Alkoholabhängigen dokumentiert haben, von Kindern, die geschlagen wurden, und die ganze Nachbarschaft wusste es und keiner schreitet ein. Und ich habe selber als Arzt in der Kinderneurologie zu tun gehabt mit diesem fetalen Alkoholsyndrom. Mhm. Ja, also auch, dass wir darüber so wenig Aufklärung hinkriegen, obwohl es seit Jahren, Jahrzehnten klar ist, dass es vielleicht 10.000 Kinder jedes ja, in Deutschland geboren werden mit starken oder milden Schäden durch zum Beispiel einen Rausch in der Schwangerschaft. Und man kennt kein sicheres Limit nach unten. Warum steht das nicht auf jeder Alkoholflasche mit drauf? Bitte während der Schwangerschaft gar kein Alkohol. Punkt. Mhm. Und du kannst mit noch so viel Diagnostik und Liebe und Therapie kannst du diesen Kindern oft nie mehr das wieder zurückgeben, was sie in diesen wenigen Tagen da in Mutterleib kaputt gemacht kriegten. Und wir hatten eben eine sehr bewegende Patientin, die über den Film dann überhaupt erst die Diagnose kriegte. Die ist jetzt 30 und hat ihre leibliche Mutter eben auch nicht kennengelernt, weil die dann in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Aber die hat klar ein Alkoholsyndrom. Also hat bestimmte Verhaltensauffälligkeiten und hat, wo sie das noch nicht wusste, eben immer wieder auch kriminelle Sachen gemacht, wurde dann, kam in Knast und so. Und es war klar, mit dieser Art von kognitiver Einschränkung, also im Denkvermögen, wird sie da weder irgendwie zum besseren Menschen, noch wird sie sich grundsätzlich ändern, wenn man sie einsperrt. Also das war gesellschaftlich so teuer, diese Diagnose nicht zu haben. Und dafür bin ich dankbar, dass ich da mit diesen Dokus immer wieder dieses Medizinische mit den persönlichen Schicksalen und aktueller Forschung und so diesen großen Volksgesundheitsthemen verbinden kann und dass das so gut ankommt. Ich darf jetzt die nächsten 3 Jahre auch weiter Dokus machen. Jetzt drehe ich gerade was über Demenz zum Beispiel, auch ein großes Thema.
Ja. Trinkst du noch Alkohol?
Gerade
gerade gibt's nur Wasser.
Gerade nicht.
Gerade gibt's Wasser. Möchtest du was?
Nein, gar nicht. Ich habe sozusagen diese Idee, dass das also, um die Frage zu beantworten, stelle ich eine Gegenfrage.
Das war eine geschlossene Frage. Ja oder nein?
Nein, also ich trinke sehr wenig.
Okay.
Und ich vertrage, je weniger man trinkt, desto mehr merkt man auch, dass es reinhaut. Mhm. Ich tanze zum Beispiel sehr gerne. Und ich merke schon nach einem Glas Wein oder nach einer Flasche Bier, dass ich unkoordinierter werde. Und das ist für mich kein Gewinn an Lebensqualität, kurioserweise. Und ich trinke super gerne alkoholfreies Bier, auch nach dem Sport oder einfach als Durstlöscher. Das ist inzwischen so lecker geworden. Mhm. Es ist keine Schande mehr, das zu trinken. Mhm. Und in der Fastenzeit habe ich dann auch im Januar auch und in der Fastenzeit aufgehört. Aber es gibt auch solche Cheat Days natürlich, wo man irgendwas feiert, wo man auch eine Flasche Sekt aufmacht und so. Und ich will das gar nicht so sehr zu einem bestimmenden Thema machen. Für mich ist ein Tag, wo ich keinen Alkohol trinke, auch kein Verzicht oder ist keine Qual. Ja. Aber ich weiß natürlich auch, wie anfällig unser Gehirn ist und wie Sucht funktioniert. Und das finde ich eben auch wichtig. Ich habe ja auch diese Doku über die Abnehmspritze gemacht. Wir bieten überall Schrottessen an. Wir bieten überall, an jeder Tanke kannst du in Deutschland alkoholische Getränke kaufen. Warum? An einem Ort, wo du nur mit dem Auto hinkommst. Ja? Ja. Was ist das für eine kranke Welt? Wir haben den billigsten Alkohol auch im europäischen Vergleich in vielen Kategorien. Und wir füttern sozusagen die Sucht an, aber dann, wenn die Leute sozusagen abhängig geworden sind, dann zeigen wir mit dem Finger auf sie. Ja. Und das ist doch idiotisch. Und deswegen zeige ich auch, es ist keine Schande, dick zu sein, es ist keine Schande, alkoholabhängig zu sein. Holt euch Hilfe und wir müssen sozusagen auch diese Themen ganz anders anpacken und nicht als Lifestyle oder als selber Schuld deklarieren.
Ja. Ich finde, das ist die gute Botschaft aus diesen Dokus, dass man sagt, all das
jetzt
gibt.
Hol ich mal hier.
Jetzt holst du. Das Wasser ist leer. Um Gottes Willen. Aber du musst ja eh bald aufs Fahrrad steigen. Du hast mir vorher schon gesagt.
Aber es macht Spaß mit dir.
Ja, das freut mich sehr.
Sag mal, hast du das alles im Ohr oder im Kopf? Oder?
Wie?
Du bist gut vorbereitet, möchte ich an der Stelle mal loben.
Danke. Gehört aber irgendwie dazu, oder?
Ja, denkt man, aber ich kenne auch andere Gespräche.
Ja. Lass mich, bevor ich dich tatsächlich aufs Fahrrad lasse, dass du bist ja wahnsinnig viel beschäftigt. Du hast ja auch die Doku gemacht über ADHS. Mhm. Und ist da quasi live die Diagnose bekommen, ja, dass auch du unter ADHS, tja, jetzt, was ist es, leidest oder dass es dich auszeichnet oder dass es, ja, es gehört einfach zu dir. Hast du das vorher schon geahnt, / gewusst und das war dann nur eine Art Show-Effekt für die Doku, dass es dann da bestätigt wurde? Oder wurdest du da tatsächlich auch ein bisschen überrascht dann von dem Ergebnis?
Wenn du hast ja eine Menge Menschen hier schon interviewt und wenn du dir mal vor allen Dingen die Leute aus dem Komischen, aus dem Kabarettistischen, aus dem Wortspieler-Segment vor Augen führst, das ist so eine Art Berufsvoraussetzung. Also auch unter vielen Journalistinnen und Journalisten ist das häufig. Ich mag sehr diese Idee, die Welt nicht immer in Schwarz und Weiß, ja, richtig, falsch, krank oder gesund einzuteilen, sondern das ist ein Spektrum. Mhm. Und ich bin ein wenig betroffen. Es war nicht geplant sozusagen, was da rauskommt. Ich erinnere mich noch zu einer guten Diagnose. Reicht es nicht, bei Social Media irgendwas zu gucken und denken, wenn du das hast, dann hast du es. Kennst du diese drei Zeichen, dann ist hier die Diagnose. Das ist natürlich alles Unsinn. Und ich habe auch bei YouTube extra eine eigene, für die 10 häufigsten seelischen Erkrankungen eine eigene Serie. Verrückt. Alles verrückt heißt es. Diese Idee, dass man die Diagnose nur dann stellen kann, wenn es in der Vergangenheit eben auch Hinweise gibt. Ich habe dann so alte Zeugnisse rausholen müssen und da stand dann, Eckart ist ein ständiger Unruheherd.
Ja. Ups. Lässt sich leicht ablenken?
Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Und dann hat meine Frau eben bei manchen Sachen, wo ich sagte, du musst dann immer so sagen, wie sehr trifft das zu, dass du Sachen vergisst oder ablenkbar bist oder dir was vornimmst. Und dann weiß ich so, ja, 2 oder 3 und sie sagt, 5. Ja, deswegen, wo du sagst, leide ich da dran. Also es ist oft nicht der Mensch selbst, sondern es ist vor allen Dingen das Umfeld, was sehr, sehr tolerant und manchmal überstrapaziert ist. Aha. Und deswegen auch da wieder diese Verbindung mit dem Pinguin in einem kreativen Beruf, ist das ein Vorteil, wenn ich jetzt Buchhalter wäre im Finanzamt, da würde ich nicht hier sitzen.
Das heißt aber, es fehlt dir dann manchmal der Fokus. Du hast so viele Ideen, dass es sich ein bisschen, dass du dann einfach von hier nach da springst und dann nicht so ganz mal bei der einen Sache bleiben kannst. Das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, aber wäre das, was
ich glaube, dass das die letzten 45 Minuten auch passieren.
Ja, aber das ist ja wunderbar.
Ja,
also, dass wir natürlich, überleg mal, wir werden bei einem Thema
geblieben. Ich hoffe, es hat sich auch keiner gelangweilt beim Zuhören. Nein, deswegen diese Idee, dass die Menschen unterschiedlich sind, die können sagen, jeder Jeck ist anders. Aha. Und gibt wahrscheinlich auch im Schwäbischen und dass wir einfach auch eine Diversität brauchen in ganz vielen Arten. Ja. Das ist, glaube ich, die Bottomline. Und dass Menschen, die zum Beispiel, wir haben ja da auch Familien porträtiert, wo es wirklich die ganze Familie tyrannisiert, wo die Kinder in der Schule nicht mitkommen, gemobbt werden und so weiter, dass man sich da Hilfe holt und dass es auch da nicht ein Stempel ist, sondern das Hilfsangebot nicht nur aus Medikamenten besteht, sondern auch aus Verhaltenstherapie, aus systemischen Interventionen und aus Übungssituationen und vor allen Dingen aus dem Wissen darum. Und alleine dadurch, dass man dann offener damit umgeht, ergeben sich ganz, ganz viele neue Situationen, wo du nicht verstecken musst, wie du bist und so weiter.
Jetzt hast du gesagt, du machst die Doku über Demenz.
Ja, das ist meine nächste.
Würdest du da dich testen lassen?
Habe ich schon.
Ob du eine Disposition hast für Demenz? Hast du schon machen lassen?
Aber ich verrate es nicht. Aber nein, die kommt erst nach dem Sommer. Aber da machen wir auch so eine Langzeitbeobachtung. Es gibt jetzt ein paar neue Medikamente. Ich besuche Menschen in ihrer Häuslichkeit, die betroffen sind, auch hier in der Region. In Baden-Baden haben wir gerade gedreht mit ein paar Wir gucken, wie sich das entwickelt, wie wichtig pflegende Angehörige sind. Wir gucken, was macht sich in der Forschung gerade. Und wir gucken auch, wie machen es andere Länder. Zum Beispiel fahre ich auch in die Niederlande, drehe dort in Maastricht, die einen anderen Umgang damit haben. Also ich finde das toll, dass ich mich sozusagen mit einem recherchierten Wissen immer wieder dann auch in Situationen begebe, wo ich nicht weiß, was rauskommt. Ja. Und ich habe zum Beispiel eben auch so ein MRT gemacht, weil ich habe auch Demenz in der Familie, die im allermeisten, wenn man ehrlich ist und näher nachguckt.
Ja, klar.
Und deswegen wollte ich natürlich auch wissen, bin ich betroffen? Und
aber warum will man das wissen? Was macht das? Also
das sage ich dir.
Du sagst jetzt natürlich nicht ja oder nein.
Nein, also ich habe klar sozusagen ein erbliches Risiko dafür und B, sind ungefähr 40% der Demenzerkrankungen zu verhindern. Und deswegen machen wir auch diese Doku. Also wenn du fast die Hälfte verhindern könntest mit so simplen Dingen wie achte auf deinen Blutdruck, nicht rauchen, nicht zu viel Alkohol, achte auf deine Blutfette und dann führe ein buntes Leben. Ja, bleib neugierig, bleib in sozialer Verbindung. Einsamkeit ist ein riesen Risikofaktor. Ja, wie viele Leute sind einsam? Wie viele Menschen machen ewig das Gleiche, ohne wieder mal, also ich spiele jetzt zum Beispiel noch lieber als vorher Tischtennis. Ich habe auf Tour auch immer eine Tischtennisplatte dabei gehabt, als ich früher noch mit dem Truck unterwegs war. Mit meinem Pianisten haben wir dann immer direkt vor der Show Pingpong gespielt. A, bringt es dich sofort in einen anderen Zustand und B, ist gerade dieses auf Zufall reagieren super gegen Demenz. Ja. Also tanzen, Tischtennis spielen, auch im Gelände laufen und so weiter. Ist viel besser als irgendwie Kreuzworträtsel und Laufband. Mhm. Also solche praktischen Dinge kann man tun heute, damit man in 10, 20, 30 Jahren nicht dement wird. Und deswegen ist es gut, wenn wir darüber reden. Und Musik machen ist auch super. Also ich spiele Gitarre, ich singe auf der Bühne, auch mit Christoph Reuter. Wir haben jetzt ein neues Bühnenprogramm, das heißt Musik macht glücklich und rettet die Welt. Und da sich immer wieder auch in neue Konstellationen begeben. Ich habe jetzt heute Abend den Spaß mit den Hanke-Brüdern hier aus der Region, aus Böblingen, Sindelfingen, kommen die Musik zu machen. Dass man sich selber aus seiner Komfortzone, aus dem Bekannten rauskatapultiert und mir was Neues ausprobiert, das ist, glaube ich, das, was ich auch aus dieser Beschäftigung mit Demenz gelernt habe. Guck, dass du, dass dein Leben weder für dich noch für andere langweilig wird. Mhm. Und Musik ist wirklich so ein Lebenselixier und nicht die ganze Zeit mit Kopfhörer selber durch die Gegend laufen, sondern ganz einfache Dinge, im Kanon singen, im Kirchenchor mitmachen oder Trommelgruppe oder was auch immer. Was machst du für deine Hirngesundheit?
Viel Sport, viel Lesen. Ich versuche tatsächlich das Lesen gegenüber dem Glotzen zu favorisieren. Und ich habe Teenie-Kinder, die mich sehr fordern.
Oh,
da
ist
die Welt jeden Tag eine andere. Und ich glaube, so lange.
Aber spielt ihr auch Tischtennis?
Wir spielen noch Tischtennis.
Ja, sehr gut.
Die Platte
Rundlauf.
Steht natürlich Rundlauf. Ja, mit großer Emotion. Hast du schon mal mit Karl Lauterbach Tischtennis gespielt?
Ja, habe ich tatsächlich.
Tatsächlich. Wer ist besser?
Er ist auch ehrgeiziger. Ich musste ja das Interview parallel führen.
Ach so.
Und er hat mir geschnibbelt und geschmettert und so. Ja. Er ist sehr schnell.
Der nimmt das ernst.
Ja, total. Ja.
Jetzt hast du gesagt, die Hanke-Brüder heißen die?
Ja.
Ein Hanke-Bruder wartet, glaube ich, auf dich.
Ja,
und
ja. Aber
wenn du jetzt nicht aufs Fahrrad steigst, dann ist der auch noch böse auf mich. Es hat unheimlich Spaß gemacht, Eckart. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen.
Aber ich bin ja hoffentlich noch eine Weile unterwegs und dann komme ich gerne wieder.
Sehr gerne. Dir alles Gute. Bleib gesund, sagt man, aber behalte vor allem deinen Humor. Ich hatte am Anfang, als wir gesprochen haben über Mensch-Erde, über das Thema rettet euch, ihr Menschen, hatte ich das Gefühl, dass dein Humor eine kleine Delle genommen hat. Vielleicht ja auch zu Recht, aber jetzt ist er wieder voll da und aufgeblüht. Das freut mich sehr.
Ich sage immer, Optimismus rückwärts gelesen heißt, summen Sie mit Po. Und wenn man verzweifelt ist, dann halte ich mich an dieses Motto.
Ich danke dir, alles Gute.
Danke, tschüss.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.